Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. In der Frühe suchen wir, Herr, dein Angesicht. Du lässt es Tag werden und erleuchtest mit der Sonne alle Welt. Wie die ganze Schöpfung sich nach dem Licht ausstreckt, um von den Strahlen der irdischen Sonne zu leben, so besiege durch Jesus Christus alle Finsternis in uns, damit wir in deinem Licht stehen und als Kinder des Tages leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die deutsche Sprache ist eine der vielfältigsten, tiefsten Sprachen überhaupt. Übrigens auch mit dem umfangreichsten Wortschatz, den es zumindest in Europa gibt. Für ein Wort kann man sehr viele Synonyme, also gleichbedeutende Worte aufzählen. Und wer denkt da nicht an die Sprachtitanen unseres Volkes? Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche. Meine Lieben, ich stelle fest, dass die Sprache immer eindimensionaler wird, so wie der Mensch auch droht, eindimensionaler zu werden. Und da geht uns wirklich ein großer Schatz verloren, uns, das, was uns bewegt, ja unser Leben zu vertiefen, eben dadurch, dass wir es sprachlich zum Ausdruck bringen. Denn die Sprache ist das Haus des Seins. So hat es auch ein großer Sprachakrobat, ein Philosoph Martin Heidegger, einmal gesagt. Währenddessen wir immer mehr abbauen, ich erwische mich auch dabei, wenn ich jetzt WhatsApp-Nachrichten, ne, das wären gar keine ganzen Sätze und das wird dann vielleicht noch durch Smileys, das man noch in Worte bringt, dann ausgesagt, sehen andere Kulturen und Völker den Reichtum unserer Sprache. Ich habe gerade gelesen, dass schon 50 Bände der Goethe-Ausgabe ins Chinesische übersetzt werden. Und gerade die deutschen Philosophen werden in China sehr geschätzt. Allen voran Hegel oder auch Carl Schmitt übrigens auch. Ja, heute geht es auch in der Predigt um ein Wort, nämlich das Sehen. Und da kann man auch ganz verschiedene Synonyme finden für dieses Wort. Starren, wegschauen, übersehen, entdecken, beobachten, beäugen, mustern, durchschauen, erkennen, betrachten. Und euch fallen vielleicht noch ein paar andere ein. Und jemanden mit anderen Augen sehen. Im Johannesevangelium beginnt eine Geschichte so. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen. Das wird so beiläufig erzählt, aber damit beginnt die Geschichte schon. Jesus geht vorüber und sein Blick bleibt an einem Menschen haften. Wie oft gehst du an jemanden vorüber und siehst ihn nicht, nicht wirklich zumindest. Nur so undefinierbare Schatten, die an einem vorbeihasten oder eine Masse, durch die wir uns in der Fußgängerzone der Großstadt einen Weg bahnen. Im Vorbeigehen oft ein Tunnelblick. Sind mit den Gedanken bei dem, was wir erledigen müssen, oder sind verhaftet ganz in den Sorgen und Nöten des Alltags. Wie geht's weiter in meiner Beziehung mit meinem Betrieb? Und wenn uns jemand auffällt, dann meistens, weil jemand stört, dann fällt er auf. Im Weg rumsteht, merkwürdig irgendwie aussieht, sich seltsam verhält. Dann wirst aus dem Sehen ein kritisches Mustern oder Hinstarren. Mehr nicht. Schnell sind wir weitergelaufen. Jesus ist so nicht. Er sieht den Menschen, vor allen Dingen den, der im Bedrängnis ist. Und er entdeckt ihn sogar noch auf einem großen Maulbeerfeigenbaum. Kinder, wisst ihr, wie der hieß, der sich versteckt hat und mal gucken wollte, als Jesus durch die Stadt zog? Wisst ihr, wie der hieß, der sich da versteckt hat? Na, wer weiß es? Ha? Zachäus, habe ich gehört, sehr richtig. Genau, Zachäus, der sieht ihn. Komm runter, ich muss heute in deinem Hause zu Gast sein. Ich will dir Heil bringen. Jesus ging wieder mal vorüber und sieht einen Menschen. Hören wir mal die ganze Geschichte, wie sie uns im 9. Kapitel des Johannesevangeliums überliefert ist. Wie gesagt, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Also Jesus geht vorüber und sieht diesen Menschen, und seine Jünger folgen seinem Blick und sehen auch, aber sie sehen anders als Jesus. Sie beäugen den Blinden mitleidig und fragen: Wer ist schuld an seiner Lage? Er selbst, seine Eltern? Jemand muss doch schuld daran sein. Ja, das ist eine große Frage, die immer wieder gestellt wird, auch heute von vielen Menschen. Man will sich das Schreckliche, das irgendwie erklären, Unerklärliches irgendwie verstehen, Leid irgendwie handhabbar machen. Wir sind ja so gestrickt von unserem Schöpfer aus, dass wir immer auch nach der Ursache einer Wirkung forschen. Und das ist gut so, ansonsten gäbe es ja auch keinen technischen Fortschritt bei uns. Aber was das angeht, was wir Schicksal nennen oder den Plan Gottes, das sehen wir nur ein paar Verknüpfungen in diesem riesengroßen Wandteppich unseres Lebens. Da können wir nicht sagen, das kommt daher, weil. Wir sehen nur Umrisse, Schatten, ein paar Verknüpfungen, mehr nicht. Und manchen reicht das, um sich da ein Reim auf das Leben, vor allen Dingen der anderen, zu machen. Ja, das sind auch Fragen der Leute heute, auch wenn sie nicht mehr die Sünde dafür verantwortlich machen. Was Sünde ist, wissen viele Leute gar nicht. Aber sie fragen: Warum ist das so? Es muss doch eine Erklärung geben für Leiden, für Fehlbildungen, für Krankheit. Naja, das wird auch hier im Dorfe schon oft so gewesen sein. Naja, das kommt daher, weil. Na, da wird dann getuschelt. Ja, erzähle ich euch nichts Neues. Die hat bestimmt getrunken in der Schwangerschaft. Deshalb. Oder das ist die Strafe dafür, dass er nie zum Arzt, zur Vorsorge gegangen ist. Selber schuld. Oder da haben die Eltern nicht richtig auf ihn aufgepasst. Haben ihm alles durchgehen lassen, ne? Nicht erzogen. Haben sie jetzt davon? Oder man fragt nach dem Wozu. Wozu ist es gut? Und hier klingt ja auch schon die Frage Jesu am Kreuz an. Mein Gott, warum? Oder genau übersetzt, wozu hast du mich verlassen? Was ist die Aufgabe, die ich entdecke, gerade wenn mir Leiden zustößt? Leiden und Bedrohung werden dann zur Chance, etwas zu lernen. Man lernt auch durch Schmerz. Schmerz ist übrigens eine sehr großartige Einrichtung unseres Schöpfers. Wir würden sterben, könnten wir Schmerz nicht identifizieren. Das ist ja das Schlimme bei Diabetikern. Diabetischen Fuß haben Krankenpfleger unter uns. Der tritt sich einen Nagel ein und merkt es nicht und stirbt dann an einer Blutvergiftung. Also Schmerz, Leid kann auch etwas Wichtiges aufzeigen. Dem nicht entfliehen, sondern annehmen und sagen, sich selber fragen, was will mir der Herr auch damit sagen? Für was kann es auch gut sein? Die Fragen müssen von euch herkommen. Wenn das der Pfarrer fragt oder ein anderer, kann das leicht übergriffig wirken. Sich selber das fragen. Es kann auch eine Chance werden, stärker zu werden und, wie man neudeutsch sagt, resilienter. Krise als Chance. Wenn Menschen für ihre eigene Situation zu solchen Antworten kommen, dann ist es eine Lebenshilfe. Wenn jemand anderes kluge Ratschläge erteilt, ja, da können solche Ratschläge auch Schläge sein, weil ich nie ganz die Situation des anderen überblicken kann, mich so auch hineinfühlen kann in den anderen. Jesus lässt sich nicht einspannen vor den Karren der schnellen, allzu schnellen Welterklärungen und Schicksalsdeutungen und auch nicht vor den Karren der Frage nach dem, wozu es gut sein könnte. Er sagt, weder hat der Blinde selbst gesündigt, er ist ja von Geburt an blind, noch haben seine Eltern gesündigt. Aber Gott wird an ihm wirken. Gott möchte hier sein Werk tun und Jesus ein Zeichen setzen lassen. Und im Grunde ist dieses Wirken schon Realität in diesem Augenblick. Es ist noch alles dunkel um den Blinden. Seine Situation ist genau wie vorher, aber das Licht der Welt ist jetzt da. In Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit schon über dem Blinden erschienen. Und er wird angesehen. Jesus schaut dorthin, wo andere wegschauen. Angesehen, also wirklich durchdrungen. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Das ist, so offenbart er sich der Hagar in der Wüste. Ihr kennt die Geschichte, Hagar wird vertrieben mit dem Ismael, Sarai wirft sie raus in die Wüste und dort droht sie zu verdursten. Da findet sie Wasser und preist den Gott als El-Roi, Gott, der mich sieht. Und dieser Gott, der Hagar damals sah, der ist jetzt anwesend vor dem Blinden, der Gott, der mich sieht. Und zwar ganz handfest macht er das. Jesus geht in die Hocke, spuckt auf den Boden, verrührt die Spucke mit dem Staub zu einem Brei und legt ihn dem Blinden auf die Augen. Wenn wir uns das jetzt bildlich jetzt mal so vorstellen, merkwürdig, auch ein bisschen unappetitlich. Es wäre doch eigentlich ausreichend gewesen, wenn Jesus einfach nur ein Wort gesagt hätte. Du bist geheilt, dein Glaube hat dir geholfen. Das kann Jesus auch. Ohne großen Brimborium drumherum. Aber er denkt sich was dabei, warum er das tut. Hier tut er was Paradoxes. Der Blinde, der ohnehin nichts sehen kann, bekommt die Augen zugeklebt mit diesem Brei. Vielleicht ist das nötig. In manchen Situationen brauchen wir mehr als ein Wort. Wir brauchen auch Zuspruch, auch mal Berührung. Wir brauchen manchmal erst ein Bewusstwerden dessen, was ist, damit sich in uns etwas lösen kann. Es darf also nicht schnell gehen, der Weg, so nicht. Es braucht seine Zeit der Bewusstwerdung meiner Situation, damit ich mich öffnen kann und mir geholfen werden kann. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen für die anderen, die herumstehen und zuschauen auf diese merkwürdige Szenerie. Denn das Wunder ist, dass der Blindgeborene mit der Paste auf den Augen schon etwas zu erkennen beginnt. Mit seinen zugeklebten und blinden Augen sieht er mehr als alle anderen, die um ihn herumstehen und gaffen. aber überhaupt keinen Durchblick haben. Er beginnt nämlich zu sehen, wer Jesus ist. Er gehorcht ihm aufs Wort, er geht nämlich hin, wäscht sich und sieht und glaubt. Der vorher blind gewesen ist, hat eines verstanden. Hier geht es um mehr als um das Wunder, mit den Augen sehen zu können. Es geht um die Frage, wer dieser Jesus für mich ist. Ihn nicht nur zu sehen, sondern ihn auch zu erkennen. Weil viele sehen und sind doch blind. Viele haben Ohren und sind doch taub. Es geht um ein tieferes Sehen. Und so gehen dem ehemals Blinden die Augen doppelt auf. Am Ende der Geschichte, wenn wir noch einige Verse weiterlesen, sagt er zu Jesus, Herr, ich glaube. Und damit schließt sich dann der Kreis. Er wurde angesehen und gewinnt durch dieses Ansehen Ansehen. Und jetzt sieht er mit den Augen und mit dem Herzen. Er sieht ganz klar, in Jesus ist Gott mir nahe gekommen, in mein Dunkel, in meine Blindheit, in all die leidigen Diskussionen um Schuldfragen. In das Wegschauen, das Hingaffen auf das, was nicht der Norm entspricht. In Jesus ist Gott mir nah und deshalb wird mein Leben heil. Lasst uns in diese Sehschule gehen, in die Sehschule Jesu mit dem Blinden, denn auch wir sind blind. Na gut, wir sehen ein bisschen schlechter, wenn ich meine Brille absetze, da erkenne ich fast niemanden mehr. Aber mit den Herzen sollen wir sehen lernen. Und was macht uns blind? Das ist die Sünde, die verfinstert uns. Also das Erste, um sehen zu können, ist, wieder sehen zu werden, unser Herz aufzutun und den schmutzigen Müll vor unsere Herzenstüre zu stellen. In sich zu gehen und wirklich das Dunkle erleuchten lassen durch die Gnade der Vergebung. Und das nicht nur am Sonntag, im Rüstgebet oder beim Empfang des Heiligen Abendmahls, sondern jeden Abend das zu tun. Die Alten nannten das Examen Conscientiae, Gewissenserforschung. Das ist eine gute Sitte, das Gewissen zu erforschen und all die dunklen Stellen erhellen zu lassen von der Sonne der Gerechtigkeit von Christus her. Ja, sehen lernen, mit dem Herzen sehen lernen, offen sein für die Nähe Gottes in deinem Leben, deinem Alltag konkret. Und wer dem Lebendigen begegnet, sieht Licht, wo andere nur dunkel schauen, erlebt Wunder, Heilung, Stärkung, Vergewisserung oder eine Lebenswende. Wo kann ich denn Jesus sehen? Es gibt eine schöne Geschichte vom alten Pfarrer von Ars, wie er in seiner Dorfpfarrei, er lebt am Anfang des 19. Jahrhunderts, einer der ganz großen Seelenführer der Neuzeit, ein ganz schlichter Dorfpfarrer. Und er sah einen Bauern in der Kirche sitzen, vor dem Tabernakel knien, und fragte ihn, was machst du denn da, zu diesem einfachen Bauern? Und er sagte, ich schaue auf Jesus und er sieht mich an. Leben in der Nachfolge ist also so ein unverwandter Blick. Blickkontakt halten im Glauben, im Hoffen und im Lieben mit Christus. Blickkontakt halten. Jeden Augenblick das zu versuchen. Ja, so viel zu unserer Geschichte über das Sehen, das Hinsehen, das Erkennen, jemanden mit neuen Augen sehen. Jesus sieht einen Menschen und er sieht dich heute hier. Und dann bleibst du blind, verschließt du dich oder bist du offen für sein Wirken, auch wenn es weh tut. Bist du jemand, der bereit ist, neu zu sehen? Wenn wir diese liebevolle Aufmerksamkeit merken, dann passiert etwas wie bei dem Blinden. Jesus Christus, das Licht, wird uns verwandeln. Und dann passiert etwas, das hat eine Folge, nämlich, dass ich jetzt auch im Licht wandeln möchte. Dass ich einfach für mich behalte, sondern da soll auch mein ganzes Leben ein Zeugnis dieses Lichtes sein, das mich seit meiner heiligen Taufe erleuchtet. Dann feinlustig, wie Luther sagt, also spontan und frei zu guten Werken. Das ist nämlich die Frucht des Lichtes, wie wir in der Epistel ja gehört haben. Und das ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann zu prüfen, was dem Herrn gefällt und was nicht. Und was nicht dem Herrn gefällt, natürlich zu lassen. Ja, meine Lieben, es ist viel Dunkelheit in dieser Welt, die auch noch zugedeckt oder schön geredet wird. Da werden plötzlich Dinge, kann man für sich selber machen, die man für andere verboten hat. Ich denke nur an diese Leihmuttergeschichte jetzt vom Herrn Spahn. Noch dagegen abgestimmt, aber manche sind eben gleicher als die anderen. Meine Lieben, dagegen müssen wir als Christen auch aufstehen, weil die Sünde uns, aber auch unsere Gesellschaft verdunkelt. Und wir als Kinder des Lichtes sind da zu aufgerufen, diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis zu widerstehen und Licht zu bringen, das Licht der Wahrheit. Nicht unsere, sondern die Wahrheit Christi. Denn sein Wort ist ein Licht für meinen Weg und für den Weg aller Menschen. Deshalb frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk in der neuen Woche. Zeit Lichtträger. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben.